Die gegenwärtige Lage in Nahost ist hochbrisant. Donald Trump hat kürzlich den Iran mit der kompletten Auslöschung gedroht und vor dem Untergehen einer ganzen Zivilisation gewarnt. Wie die aktuelle Lage in Anbetracht einer bevorstehenden Waffenruhe einzuschätzen ist, darüber möchte ich sprechen mit dem ehemaligen militärischen Sonderberater der OSZE, Ralf Bossart.
Im Gespräch.
Hallo und herzlich willkommen, Ralf Bossart. Liebe Grüße in die Schweiz.
Grüß Gott.
Herr Bossart, nach einigen technischen Problemen freue ich mich jetzt sehr, dass wir hier heute zusammengefunden haben. Und der Zeitpunkt könnte kaum besser sein, denn nachdem Donald Trump jetzt Iran damit gedroht hatte, das Land komplett zu vernichten und vom Untergang einer ganzen Zivilisation sprach, hat man sich nun auf eine Waffenruhe einigen können. 2 Wochen lang will man auf gegenseitigen Beschuss verzichten. Im Gegenzug hat jetzt der Außenminister des Iran angekündigt, unter Berücksichtigung technischer Beschränkungen die Straße von Hormuz für die Schifffahrt wieder zu öffnen. Herr Bossart, ist das ein erster Schritt hin zu einem Ende des Krieges oder wäre das zu früh gedacht?
Na, für diese Aussage ist es noch zu früh. Ich würde den Tag jetzt hier nicht vor dem Abend loben. Natürlich werden beide Seiten jetzt daran gehen, sich militärisch zu reorganisieren. Sie werden die Waffenruhe nutzen und ob die speziell die USA dann die Kampfhandlungen wieder aufnehmen, wird davon abhängen, wie sie ihre Fähigkeiten neu einschätzen. Ich denke aber, auf der Basis der letzten Wochen, seit Ende Februar, müssten sie eigentlich zu einer nüchternen Einschätzung ihrer Möglichkeiten gekommen sein. Ich hoffe es auf jeden Fall.
Jetzt haben wir ja bis vor kurzem darüber spekuliert, ob womöglich eine Bodenoffensive der US-Truppen im Iran bevorsteht. Sie, Herr Bossart, haben sich damit auch ausführlich beschäftigt. In einem sehr lesenswerten Artikel bei Global Bridge haben Sie die Hürden und Herausforderungen für das US-Militär tiefergehend analysiert und sind zu dem Schluss gekommen, dass eine Bodenoffensive im Grunde genommen wahrscheinlich fatale Folgen hätte und nicht gut ausgehen würde. Ist diese Bodenoffensive jetzt vom Tisch mit dieser Waffenruhe oder sehen Sie auch da erstmal noch skeptisch in die Zukunft?
Ja, aus meiner Sicht wäre für Donald Trump jetzt der richtige Moment für einen Ausstieg aus diesem Krieg. Er könnte jetzt mit einem doch eher begrenzten Teilerfolg, muss man sagen, aus diesem Krieg aussteigen, einigermaßen sein Gesicht wahren. Er kann jetzt diese Rettungsaktion als große Waffentat der US-Streitkräfte feiern. Und wenn er sich jetzt wieder auf eine Aktion am Boden einlässt, ich sage bewusst Aktion, das war ja jetzt eher taktisch, was hier gemacht wurde, dann würde er eher unklug handeln. Eine groß angelegte Bodenoffensive, das ist dann noch eine Schuhnummer größer. Und ich glaube nicht, dass die US-Streitkräfte eine derartige richtige Operation mit Zehntausenden von beteiligten Soldaten stemmen können.
Ja, und jetzt beginnen womöglich Verhandlungen, beziehungsweise sie haben auch schon begonnen über Pakistan. Der Iran fordert jetzt eine dauerhafte Beendigung des Krieges. Er fordert auch Kriegsreparationen zum Wiederaufbau sowie auch die vollständige Aufhebung von Wirtschaftssanktionen. Wie realistisch halten Sie es, dass jetzt im Zuge dieser Verhandlungen der Iran womöglich doch als großer Gewinner aus dieser kriegerischen Auseinandersetzung herausgehen könnte?
Ja, in Bezug auf den Informationskrieg, der ja seit Jahren tobt, dürfte der Iran sich auf jeden Fall als Sieger betrachten. Er hat sich auch schon als solchen selbst ausgerufen. Ansonsten, naja, die Forderungen des Iran stellen natürlich die Maximalforderungen dar, die halt jede Partei auf den Tisch legt, wenn es in Verhandlungen hineingeht. So richtig realistisch sind sie nicht. Allerdings gibt es ein paar Momente, welche für den Iran sprechen. Und die Welt braucht beispielsweise iranisches Öl. Also darf der Iran doch darauf hoffen, dass zahlreiche Staaten ihren Einfluss auf die USA ausüben werden oder es zumindest versuchen werden, damit die USA den freien Verkehr von Waren und Dienstleistungen aus dem Iran erlaubt. Im Vordergrund stehen natürlich Erdöl und Erdgas. Die Vereinigten Staaten brauchen das nicht, aber zahlreiche andere brauchen das. Dann die Forderung nach der Kontrolle über die Straße von Hormuz. Naja, da muss eigentlich auch in Teheran klar sein, dass natürlich der Verkehr in einer derartigen Meerenge ein Anliegen ist des UN-Seerechtsabkommens, das vor wenigen Jahren vom Gros der Staaten der Welt unterzeichnet wurde, allerdings mit Ausnahme der USA. Das ist noch ein ganz pikantes Detail. Und dass damit natürlich eine ganz große Anzahl Staaten auf der Welt ein Interesse daran haben, dass der Iran zwar die Kontrolle über diese Meerenge behält, aber freie Fahrt zusichert. Reparationszahlungen, das war ja eine dritte ganz wesentliche Forderung des Iran an die USA. Das wäre natürlich völlig neu, aber eigentlich durchaus gerechtfertigt, dass es sich um eine amerikanisch-israelische Aggression handelte. Ich denke, das ist international doch allgemein anerkannt und an sich wäre die Forderung berechtigt. Aber ich denke nicht, dass Trump sich auf diese Diskussion einlassen wird.
Ja, im Gegenzug soll jetzt ja auch der Iran einige Bedingungen erfüllen. Er soll sein Atomprogramm einstellen, seine ballistischen Raketen aushändigen und auch die Unterstützung des palästinensischen Widerstandes, der Hamas und der Houthis einstellen. Also wie sehen Sie da diese Verhandlungschancen, dass Iran tatsächlich klein beigibt und sein Atomprogramm komplett einstellt, all seine ballistischen Raketen aushändigt und nicht mehr weiterhin seine Proxys im Jemen und in Palästina unterstützen wird?
Naja, die Aussicht darauf, dass der Iran jetzt klein beigibt, die ist doch eher bescheiden. Die iranische Regierung hat ja heute bereits einmal ihren Sieg verkündet. Ich habe auch bereits entsprechende Kommentare auch in deutschsprachigen Zeitungen gelesen, wo doch Kommentatoren einigermaßen zähneknirschend zugeben, dass der Iran sich jetzt durchaus als Sieger betrachten dürfte. Also vom Iran wird man im Moment wenig Konzessionen erwarten dürfen in Verhandlungen. Er hat militärisch durchgehalten. Ich denke, in Teheran wird man die Lage so beurteilen, dass man auch noch weiter durchhalten könnte. Also muss man im Moment in Verhandlungen nicht allzu weit der Gegenseite entgegengehen. Was den Widerstand im Gazastreifen anbelangt und im Südlibanon und auch im Jemen, muss man natürlich auch darauf hinweisen, dass der Widerstand der Leute dort ja nicht ausschließlich mit der iranischen Unterstützung begründet ist. sondern eher mit der Schwäche staatlicher Strukturen in Gaza und im Südlibanon und auch mit den wirtschaftlichen Aussichten den katastrophalen wirtschaftlichen Aussichten der Leute dort, also das Potenzial für Widerstand gegen den Westen und gegen Israel speziell ist und bleibt vorhanden. Und der Iran kann das bei Bedarf ausnutzen. Er kann diese Wut instrumentalisieren oder er kann es eben lassen. Und das Interesse daran wird in den nächsten Jahren stark fluktuieren.
Wie schätzen Sie denn jetzt gegenwärtig die Rolle des US-Präsidenten Donald Trump ein? Er hatte ja bekanntermaßen noch vor seiner Wahl davon gesprochen, keine neuen Kriege lostreten zu wollen. Und er war auch eigentlich immer für sein Verhandlungsgeschick bekannt. Jetzt hat er in der vergangenen Woche den Stabschef der Armee entlassen, sowie zwei weitere hochrangige Militärs. Sie sind, Herr Bossart, jemand, der jahrzehntelange Erfahrung hat im Militär. Sie waren Berufsoffizier der Schweizer Armee und später waren Sie auch bei der OSZE als militärischer Sonderberater tätig. Also Sie kennen sich mit Militärfragen sehr gut aus. Wie schätzen Sie da die Stimmung, die Lage bei den US-Militärs ein? Brodelt es da unter der Decke oder sind solche Entlassungen Usus in Anbetracht der kriegerischen Auseinandersetzung mit Iran?
Ich hoffe, dass solche Entlassungen nicht Usus sind in einem Land, das sich im Krieg befindet. Ich denke, es brodelt schon. Und ich denke auch, dass führende US-Militärs Donald Trump und generell seinem Kabinett in den letzten Wochen gesagt haben, wo die Grenzen der Leistungsfähigkeit der US-Streitkräfte sind, dass auch in den US-Streitkräften die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Und das hat man eben nicht gern gehört. Und das ist so eine Eigenheit von Politikern aller Couleur und in verschiedenen Ländern, dass sie eben nur das hören, was sie eben hören möchten und dann sehr schnell zur Hand sind mit Vorwürfen, wenn nicht das aus dem Mund von Leuten, die sich auskennen, kommt, was sie eben wollen. Aber schauen Sie, diese Leute, die haben alle eine Generalstabsausbildung gemacht und mein alter Lehrer an der Generalstabsschule hat mir gesagt, sie sind da, dem Chef zu sagen, was sie für Sache halten und nicht das, was er hören möchte, weil wenn die militärische Aktion daneben schief geht, dann trägt ihr Chef die Verantwortung. Aber er wird sich dann schon an denjenigen wenden, der ihn schlecht beraten hat. Diese Rochaden an der Spitze der US-Streitkräfte, die bringen nichts und sie sind eher noch ein Zeichen von Schwäche.
Also würden Sie tatsächlich so weit gehen, und das wäre jetzt ja eine Frage, über die ja auch sehr viel diskutiert wird, dass die USA und Israel sich im Iran verschätzt haben, dass sie die militärische Stärke des Iran nicht richtig eingeschätzt haben? Also ist dieser Krieg aus jetzt mal nüchterner Perspektive betrachtet, von außen betrachtet, als eine Niederlage oder zumindest mal als ein strategischer Rückschlag für die USA und Israel zu werden?
Absolut. Man hat die Iraner unterschätzt, nicht nur militärisch, sondern ich denke auch politisch. Man hat die ganze politische Kultur eines Landes nicht richtig eingeschätzt, das sich selbst als älteste Kulturnation begreift, das seine Geschichte kennt, das eine Tradition hat im Widerstand gegen mächtige Feinde. Das alles hat man nicht richtig eingeschätzt. Und obendrein hat man dann auch die militärischen Fähigkeiten und auch die Durchhaltefähigkeit des Iran nicht richtig eingeschätzt. Man hat geglaubt, mit einem üblichen kurzen Feldzug könne man jetzt das alles noch schnell korrigieren, was in den letzten Jahrzehnten falsch gemacht wurde. Benjamin Netanyahu mag gedacht haben, mit der Hilfe der USA könne er jetzt den definitiven Aufwasch, ich möchte es einmal so ausdrücken, noch vollziehen, die definitive Zerschlagung der islamischen Feinde des Staates Israel nach dem furchtbaren Terrorangriff vom Oktober 2023. Er hat den Bogen überspannt, er hat Gaza komplett verwüstet. Es schaut so aus, als würde er sich jetzt im Südlibanon eine blutige Nase holen, und die Zerschlagung des Iran ist ihm nicht gelungen, und da wird eine falsche politische Lagebeurteilung schon am Anfang der Ereigniskette gestanden haben.
Also das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, Herr Bossert. Ist da eine Benjamin Netanyahu einfach militärisch schlecht beraten? Oder ist das, ja, wie soll man sagen, ist das womöglich auch ein Alleingang von ihm gewesen, dass er mit seinen, das ist ja auch noch ein Aspekt, der mit einfließt, mit seiner Überzeugung, dass es die biblische Auslegung ist, dass er der letzte Ministerpräsident von Israel sei und jetzt dazu berechtigt sei, eben ein Eretz Israel, ein Groß Israel zu beschaffen. Also da geht es vielleicht um mehr als nur um militärische Beratung. Deswegen jetzt meine Frage an Sie. Inwiefern ist denn da so jemand wie ein Benjamin Netanyahu militärisch überhaupt zu beraten, oder ist das Militär auch schon ideologisch so unterwandert, dass man sich da womöglich im Sinne einer kognitiven Dissonanz so darauf einschießt, dass man glaubt, dass diese Ziele zu erreichen seien mit dem großen Bruder, den USA, noch im Rücken? Oder ist das, ja, was ist das? Ist das Ideologie oder ist das schlechte militärische Beratung? Wie schätzen Sie das ein?
Ja, die geschichtliche Erfahrung zeigt ja, dass auch die israelischen Nachrichtendienste nicht absolut fehlerfrei arbeiten. Ich erinnere schon an die nachrichtendienstliche Fehlleistung im Vorfeld des Yom Kippur-Kriegs im Oktober 1973, wo ja die ägyptischen Angriffsvorbereitungen missinterpretiert worden waren. Ich erinnere aber auch an den 7. Oktober 2023, als auch da die vorliegenden Anzeichen für einen Angriff der Hamas nicht richtig gedeutet wurden. Von daher würde ich eine Fehlbeurteilung durch die israelischen Nachrichtendienste durchaus nicht ausschließen. Es scheint ja insbesondere, dass die Möglichkeit eines Regime-Change in Teheran falsch eingeschätzt wurde. Auf der anderen Seite traue ich dann den israelischen Nachrichtendiensten aber schon zu, dass sie unabhängig von ideologischen Überlegungen operieren. Die Frage ist nur, wie beratungsresistent ist eben das Kabinett Netanyahu? Das wäre nicht das einzige Kabinett, das wäre auch nicht das einzige Mal, dass ich beobachte, dass eine Armeeführung sich lieber auf überzeugungsbasierte Argumentation verlässt als auf faktenbasierte. Es ist auch in der Schweiz zuweilen so. Was mit beigetragen haben mag, ist die Selbstüberschätzung der israelischen Armee, der Zahal. Ich würde allerdings meinen, nach dem Juni letzten Jahres hätte es warnende Anzeichen geben müssen, dass eben auch Israel hier federn wird lassen müssen. Zumindest habe ich das damals so in einem Artikel geschrieben. Und man hat möglicherweise die Wirksamkeit eigener Luftverteidigungssysteme überschätzt und sich auf einen Konflikt eingelassen, dem man letzten Endes nicht ganz Herr geworden ist.
Mhm. Und Sie haben auch einen, wie ich vorhin schon erwähnt habe, einen sehr lesenswerten Artikel bei Global Bridge geschrieben. Da haben Sie zum einen ging es da in diesem Artikel um eine mögliche Bodenoffensive. Da haben Sie, wie vorhin schon ausgeführt, eben nochmal dargestellt, dass das quasi ein Ding der Unmöglichkeit ist, eben auch aufgrund der geografischen Gegebenheiten. Und Sie schreiben aber auch über Donald Trump. Sie bezeichnen ihn als einen einsamen Präsidenten, der unter Zugzwang steht. Wie kommen Sie dazu, zu diesem Schluss, Herr Bossert?
Ja, Trumps momentan noch einziger Verbündeter scheint ja Israel zu sein. Das Land, das ihn wahrscheinlich in einen Krieg hineingezogen hat. Die Europäer sind passiv geblieben, was ja Trump zu äußerst ungnädigen Bemerkungen veranlasst hat. Die Ablehnung des globalen Südens, denke ich, ist Donald Trump absolut sicher und auch der Hass der islamischen Welt. Also eine breite Koalition zugunsten der USA ist durchaus nicht das Szenario, das sich abzeichnet, ganz im Gegenteil. Und dann hat sich Trump natürlich ein Stück weit, unter anderem auch mit seinem losen Mundwerk, und er muss jetzt einen gesichtswahrenden Ausstieg finden. Und das wird nicht ganz einfach sein angesichts bestimmter militärischer Möglichkeiten, auch selbst der US-Streitkräfte.
Herr Bossert, haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit und dieses wirklich sehr informative, kurze und knackige Interview zur aktuellen Lage in Nahost. Und ja, haben auch Sie, liebe Zuschauer, vielen Dank, dass Sie hier heute wieder mit dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten die ein oder andere neue Erkenntnis aus dem Gespräch mit Herrn Bossert für sich mitnehmen. Und wir von Apolut, wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unsere unabhängige journalistische Arbeit unterstützen könnten. Hierfür finden Sie alle Informationen auf der Seite apolut.net/spende. Und wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat, dann können Sie es auch gerne mit all Ihren Freunden und Bekannten über die sozialen Netzwerke teilen. Ja, und jetzt wünsche auch ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie wohlauf und bis zum nächsten Gespräch hier bei Apolut.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut.
Jetzt erst recht.